Das biblische Wort, das der Predigt zugrunde liegt, steht im 1. Königebuch im Kapitel 19, die Verse 1 bis 13. Da heißt es: Und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach: Es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, neben seinem Kopf lagen ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm: Was machst du hier, Elia? Er sprach: Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach: Geh heraus und ritt hin auf den Berg vor den Herrn, und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam von dem Herrn her, der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach: Was hast du hier zu tun, Elia? Soweit das Wort aus der Heiligen Schrift. Alle Männer und Frauen des Alten und des Neuen Testaments, der menschgewordene Sohn Gottes eingeschlossen, erleben und durchleben vieles ganz ähnlich wie Elia. Sie erfahren in ihrem Leben mit Gott und für Gott ganz unterschiedliche Wesenszüge des Weltliebhabers. Die Ereignisse, von denen wir gehört haben, gehen zurück auf die Zeit um 860 vor Christus. Das Volk Gottes hatte sich in der Welt eingerichtet. Es unterschied sich kaum von der Lebensart der Völker. Vielleicht vergleichbar mit den Christen in der westlichen Welt. Es war nicht mehr die Schar derer, die sich unter der Führung des Mose ganz ihrem Gott anvertraut hatte, sondern es war ein Volk geworden, das in seinen politischen Strukturen ganz wie die umliegenden Völker war und das nicht nur ihren Gottesglauben lebte, sondern sich den religiösen Praktiken des Landes immer mehr anschloss. Auch die Kirche der westlichen Welt, zu der wir heute zählen, ist nicht mehr die kleine Gruppe des Anfangs, die Urgemeinde, die sich unter der Führung der Apostel Gott anvertraut hatte. Zu den religiösen Praktiken gehörte es damals, dass man den sogenannten Baalen opferte. Ein Baal war ein Fruchtbarkeitsgott. Für alle möglichen Bereiche gab es einen Baal. Für die Fruchtbarkeit des Landes, der Tiere, der Menschen und für viele andere Situationen. Diese Baale wurden in Statuen und Gebilden dargestellt und angebetet. Und der damalige König und seine Frau unterstützten diese religiösen Riten vermutlich aus sehr eigennützigen Gründen. Und in dieser Zeit ließ Isabel, die Frau des Königs Ahab, die Priester und Propheten des Gottes Israels umbringen. Etwa 100 Propheten überlebten nur, weil sie so gut versteckt waren. Und zu diesen Propheten gehörte auch Elia. Er war ein Prophet, der vor allem gegen den Baalskult des Königs und seiner Frau gepredigt hatte. Immer wieder hatte er dieses Tun angeprangert, hat darauf aufmerksam gemacht, dass Gott ein eifernder Gott ist. Nicht im Sinn von eifersüchtig, sondern im Sinn von eifernd, das heißt, das Wohl von uns Menschen, das Wohl seines Volkes suchend. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, wie es in den 10 Geboten heißt, meint ja genau dies, dass Gott uns alles geben kann und will und dass wir nicht Götzen nachlaufen, die uns nichts zu geben haben. Das Volk wieder zu seinem Gott zurückzurufen, das war der Auftrag und die Aufgabe des Propheten Elia. Das Volk wieder zu seinem Gott zurückzurufen. Und in einer spektakulären Aktion, die uns ein Kapitel vor unserem Text berichtet wird, stellt Elia die Kraft Gottes in für uns sehr ungewöhnlicher Weise dar. Es sollten 2 Stiere auf je einen Holzhaufen gelegt werden und dann sollten die Baalspriester ihre Bale anbeten, um das Feuer unter ihrem Stier zu entfachen. Und das klappte nicht. Und dann bat Elia seinen Gott um ein Feuer und siehe, das Feuer entfachte und der Holzhaufen samt Stier wurde vom Feuer verzehrt. Und mit dieser machtvollen Tat erwies sich der Gott Elias als mächtiger. Alle 450 Baalspriester wurden getötet. Und dies sollte man wissen, um die Erzählung unseres heutigen Textes besser verstehen zu können. Aber können wir den Text überhaupt verstehen? Wie passt das denn zusammen? Eben noch erlebte Elia einen mächtigen Gott und jetzt rennt er um sein Leben. Dass Elia die Baalspriester umgebracht hat, trug ihm natürlich den Zorn Isabels ein, die Elia den Tod androhte. Aber nach dieser machtvollen Tat auf dem Karmel, was soll diese Drohung von Isabel? Elia hat doch Gott zum Freund. Heißt das nicht im Psalm, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe? Wenn auch 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechte, so wird es doch dich nicht treffen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Doch die umwerfenden Erlebnisse auf dem Karmel und die kraftvollen Worte, wie hier aus Psalm 91, die wir ja selbst in diesem Gottesdienst schon gehört und auch gesungen haben, geben Elia keinen Halt und keine Kraft. Er fürchtet sich. Er rennt um sein Leben. Und das lehrt mich, dass ich mir nicht einbilden muss, dass solche Gottesworte mich immer halten. Wer bin ich denn, dass ich mich mit Elia vergleichen könnte? Auch du musst nicht glauben, dass solche Worte dir immer Halt geben. Nicht von ungefähr wird über diesen Text in der Passionszeit in unseren Kirchen gepredigt. Wir werden an Jesus erinnert, der einen einsamen Gebetskampf am Ölberg führte. Vater, willst du, so nimm diesen Leidenskelch von mir. Und der Entkräftete rief am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Keine 12 Legionen von Engeln, die Fakten schaffen und dem Unrecht wehren. Keine Zusage Gottes, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, die Halt gegeben hätten. Elia fühlt sich einsam, er fühlt sich alleingelassen, er fürchtet sich, er rennt um sein Leben, er wünscht sich zu sterben. Gestern noch steht Gott auf seiner Seite, gestern noch spürte er die Kraft Gottes, gestern noch kann er vielen Menschen von der Kraft Gottes überzeugen und heute steht sein Leben auf dem Spiel. Ja, Gott ist ein verborgener Gott. Und das ist das Erste, was wir betrachten wollen, Gott der Verborgene. Immer wieder bekomme ich zu hören, wenn du mit Gott lebst, wenn du an Gott glaubst, dann erlebst du auch Gott, dann machst du Gotteserfahrungen, dann kannst du was erzählen. Jeder Tag ist voller Gotteserfahrung. Du musst nur achtsam durch den Tag gehen. Elia lehrt mich etwas anderes. Und nicht nur Elia. Auch Abraham, der seine Frau verleugnete, weil für ihn die Macht des Pharao viel realer war als die Macht Gottes. Oder Hiob, dem alles genommen wird, seine Kinder, sein Besitz, seine Gesundheit. Oder Paulus, der so bedroht wurde, dass er am Leben verzagte, der in Korinth den Gekreuzigten predigte, aber in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Den Gott, mit dem wir von Sieg zu Sieg schreiten, den Gott gibt es nicht. Und den Gott, der rund um die Uhr dafür sorgt, dass es mir gut geht, den werde ich vergeblich suchen. Ich habe den Eindruck, dass diejenigen, die immer etwas mit Gott erleben wollen, Gott für ihre fromme Selbstverwirklichung missbrauchen. Gott ist nicht für uns Menschen erschaffen. Wir Menschen sind von Gott erschaffen und für Gott erschaffen. Gott muss sich uns nicht ständig offenbaren. Er muss uns nicht permanent zeigen, dass er uns lieb hat. Er muss auch nicht immer mit uns reden. Er kann sich auch verbergen. Er kann auch schweigen. Und wenn er schweigt, wenn er sich verbirgt, dann hat er allwissende gute Gründe, die er mir noch nicht einmal darlegen muss. Das Alte Testament schließt mit den Worten: Ich will euch den Propheten Elia senden, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und damit beginnt dann auch das Neue Testament mit dem Kommen eines zweiten Elia, mit dem Kommen von Johannes dem Täufer. Wie Elia hatte er sich, um die Menschen zu Gott zu führen, weit aus dem Fenster gelehnt. Ihr Schlangenbrut, ihr Otterngezücht, wettert er gegen die geistlichen Führer Israels. Wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem zukünftigen Zorn entrinnen werdet? Den Bäumen ist schon die Axt an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Johannes schonte die selbstsicheren Menschen nicht. Scharen von Menschen kamen zum Jordan, ließen sich taufen, bekannten ihre Sünden. Sein Bußruf erzeigte Wirkung. Gott war am Werk. Seine Macht und Kraft war mit Händen zu greifen. Doch dann hatte Johannes übertrieben. Er tadelte den Landesfürsten wegen seines Ehebruchs. Mutig. Er hatte Ehebruch nicht für gut geheißen, er hatte Sünde beim Namen genannt. Und wer jetzt meint, dass Johannes nach dieser mutigen Tat unter dem besonderen Schutz Gottes steht, wird enttäuscht. Johannes wird ins Gefängnis geworfen, der Willkür eines selbstsüchtigen Herodes ausgeliefert. Johannes versteht die Welt nicht mehr, vor allem er versteht Gott nicht mehr. Eine Frage klopft leise und eindringlich bei ihm an: Bist du auf dem rechten Weg? Hast du dich nicht furchtbar geirrt? Schrecklich verrechnet? Warum erfährt Johannes in diesen Stunden nicht die besondere Nähe und Zuwendung Gottes? Warum macht Jesus nur Kranke gesund? Warum weckt er nur Tote auf? Warum predigt er nur Armen das Evangelium? Warum weist er den Sündern nicht in ihre Schranken? Bist du es, der da kommen soll? Lässt er Jesus durch seine Freunde fragen, oder sollen wir auf einen anderen warten? Wenn wir uns auch nicht mit Elia oder Johannes dem Täufer vergleichen können, eine Erfahrung bleibt keinem erspart: die Erfahrung, dass Gott schweigt, dass er sich uns gegenüber verbirgt, dass er sich von uns abwendet. Da werden wir plötzlich mit Krankheit konfrontiert. Warum? Warum ich? Oder da wird mir der viel zu frühe Tod eines geliebten Menschen zugemutet. Arbeitslosigkeit lässt mich an Gottes Güte zweifeln. Eine Scheidung, wo ich immer dachte, das kann mir einmal nicht passieren, löst eine unheimliche Leere in mir aus. Die Wege meiner Kinder erweisen sich als Irrwege. Hiob bringt in einem Gebet zum Ausdruck, was Menschen empfinden, wenn Gott scheinbar abwesend, ja gegen mich ist. Meine Seele zerfließt in mir und Tage des Elends haben mich ergriffen. Ich schreie zu dir, aber du antwortest nicht. Ich stehe da, aber du achtest nicht auf mich. Du hast dich mir in einen Grausamen verwandelt, der gegen mich streitet mit deiner starken Hand. Ich warte auf das Gute und es kam das Böse. Ich hoffte auf Licht und es kam Finsternis. Mein Inneres kocht und kommt nicht zur Ruhe. Mich haben die Tage des Elends erreicht. Gott, der Verborgene. Und jetzt ein zweites: Gott, der Gnädige. Ein Pfarrer und Seelsorger an einer Universitätsklinik erzählte, wie er am Bett von sterbenden Säuglingen, Kindern und Jugendlichen versuchte, die Geschwister und die Eltern zu trösten. Und einmal habe er sich getraut, eine gläubige Mutter am Bett ihres verstorbenen Kindes zu fragen: Können Sie jetzt noch an Gott glauben? Die Antwort der Mutter an der Seite des Seelsorgers, der über Tage, Wochen und Monate mit ihr gehofft hatte, dass ihr Kind die Leukämie überstehen und wieder gesund werden würde, sie sagte: Ich lege mein Kind nicht in die kalte Erde des Friedhofs. Ich lege mein Kind in die Hände Gottes. Natürlich war der Verlust und die Trauer bei der Mutter groß. Natürlich blieben viele Fragen unbeantwortet. Aber die alles entscheidende Frage fand eine Antwort. Wie tief kann ich fallen, wenn alles zerfällt, wenn Brücken und Stützen verschwinden? Nie tiefer als in Gottes Hand. Wie lange muss ich laufen auf dieser Welt, um sicheren Boden zu finden? Nie länger als in seine Nähe. Und so betet auch Jesus, als er am Kreuz sein Leben für uns gab: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. In den Händen des Vaters ist der Sohn geborgen. In den Händen des Allmächtigen ist auch Elia geborgen. Dieses Vertrauen hat er sich bewahrt, und so betet er, wie es ihm ums Herz ist: Es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Elia gibt sich ganz aus der Hand in die Hände des Gnädigen. Und was passiert, wenn sich ein Mensch aus der Hand gibt und den Händen des Gnädigen anvertraut? Nur Gutes. Ganz schlicht wird das im Buch der Könige erzählt. Das erste: Elia kann schlafen, fest und tief. Und während er schlief, wurde Gott aktiv. Wie heißt es im Psalm 127? Der Herr gibt es den seinen Geliebten im Schlaf. Ein Engel, ein Bote Gottes, rührte ihn an und spricht: Steh auf und iss. Geröstetes Brot und Wasser steht vor ihm. Brot und Wasser, Grundnahrungsmittel. Damit soll er sich stärken. Und dann durfte er wieder schlafen. Ein zweites Mal erscheint ihm der Engel des Herrn. Wieder soll er aufstehen und essen. Und diesmal soll er sich stärken für einen weiten Weg. Nicht für einen neuen Auftrag, nein, er soll sich stärken für einen weiten Weg. Etwa 480 Kilometer soll er unter die Füße nehmen. 40 Tage hatte er dazu Zeit, das sind 12 Kilometer am Tag, das ist zu bewältigen. Das Ziel dieses 40-tägigen Fußmarsches ist der Berg Horeb oder der Sinai, der Berg, auf dem Mose die 10 Gebote von Gott empfangen hatte. Es ist der Berg, auf dem sich Gott Mose offenbarte. Das Ziel des weiten Weges ist der Horeb, der Berg der Offenbarung. Gottes Absicht war es, sich Elia wieder zu offenbaren, aus der Verborgenheit herauszutreten, sein Schweigen zu brechen und wieder mit ihm zu reden. So ist eben Gott nicht nur der Verborgene, sondern auch der Gnädige, der uns Ruhe gönnt, der uns versorgt, der uns stärkt und sich uns wieder offenbart. Aber noch ist er nicht am Horeb, noch ist er unterwegs. Aber die Furcht ist gewichen. Er rennt nicht mehr um sein Leben. Gott hat ihm Ruhe geschenkt, ihn mit Brot und Wasser gestärkt. Jetzt weiß er sich wie Dietrich Bonhoeffer im Dritten Reich in seiner Gefängniszelle, von guten Mächten wunderbar geborgen und getröstet wunderbar. Ich kann mir vorstellen, dass heute Morgen Menschen im Gottesdienst sind, die mit dieser Predigt wenig anfangen können, weil sie in ihrem Leben mit Leid tragen, um Gottes Willen, mit Schmerz und Trauer so gut wie nicht konfrontiert wurden. Aber seien Sie sich dessen gewiss, das Leben lässt keine Lektion aus. Nicht, um uns das Leben schwer zu machen, uns möglichst wenig Lebensfreude zu gönnen, nein, um zu reifen, um zu dem Menschen zu werden, den Gott sich dachte, als er dich ins Leben rief. Es ist gut, sein Leben aus der Hand zu geben, es dem anzuvertrauen, der weiß, was zu unserem Besten dient. Paulus kann uns hier ein Vorbild sein. Er lag wegen gesundheitlichen Einschränkungen Gott in den Ohren, doch er bekam, seine bestürmenden Gebete bekamen eine ganz schlichte Antwort. Paulus, sagte Gott, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Und diese Antwort, die reichte Paulus. Er schenkte Gott sein Vertrauen und bekennt, daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Das hatte auch Elia erfahren auf dem Fußmarsch zum Horeb, zum Berg der Offenbarung. Er ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes. Wer Gott sein Vertrauen schenkt, kann es auch erfahren. Und ein drittes, Gott der Andere, Gott der Verborgene, Gott der Gnädige und Gott der Andere. Elia ist nach 40 Tagen am Berg Gottes angekommen. Und was passiert? Gott spricht zu ihm. Gott meldet sich wieder zu Wort. Was willst du hier, Elia? Elia, sprich aus, was dich quält. Und dann sprudelt es aus ihm heraus. Mit großem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen, denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und seine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie mir nach dem Leben. Elia spricht aus, was ihn bedrückt, und Gott hört zu. Auch du kannst deine Not vor Gott aussprechen. Gott hört dir zu. Gott hat ein offenes Ohr für dich. Und so lehrt uns das Buch der Könige, Gott antwortet, er antwortet auf unsere Not. Ob Elia die Antwort Gottes verstanden hat, ob wir die Antwort Gottes verstehen. Elia wird ja nicht lang und breit erklärt, warum und weshalb dieses und jenes so wie es ist. Nein, Elia bekommt gewissermaßen ein Zeichen, ein Beispiel, das ihm und auch uns vor Augen führen soll, Gott ist anders, als du denkst. Elia soll die Höhle am Berg Horeb, in der er übernachtet hatte, verlassen, denn der Herr wollte an ihm vorüberziehen. Sollte Elia der erste Mensch sein, dem sich der heilige Gott zeigt? Schon Mose begehrte, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Doch er bekam zur Antwort: Mose, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Wenn ich an dir vorüberziehe, halte ich schützend meine Hand über dich, und wenn ich an dir vorübergezogen bin, ziehe ich meine Hand wieder zurück, und du kannst mir hinterher schauen. So wollte es Gott auch mit Elia handhaben. Gott wollte an ihm vorüberziehen und er sollte ihm hinterher schauen. Ein gewaltiger Sturm, der große Felsbrocken losriss und zerschmetterte, erlebte Elia. Doch Gott war nicht in diesem Sturm, er war da nicht zu sehen. Dann bebte die Erde, auch in diesem Beben war Gott nicht zu sehen. Dann kam ein Feuer, auch im Feuer war der Herr nicht zu sehen. Zum Verständnis sei uns gesagt, Sturm, Erdbeben und Feuer sind im Alten Testament oft Begleiterscheinungen einer Gotteserscheinung. Also starker Sturm, Erdbeben oder Feuer waren Anzeichen dafür, dass Gott erscheint. Doch wider Erwarten tritt das hier nicht ein. Er ist nicht im Sturm, er ist nicht im Erdbeben und nicht im Feuer. Und dann hört Elia ein leises Säuseln. Man kann es schwer umschreiben, was Elia hört. Es waren kaum wahrnehmbare Laute und doch weiß Elia, das ist der Herr. Wir haben diesen dritten Punkt überschrieben, der andere. Gott offenbart sich uns Menschen auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Nicht immer kraftvoll und spektakulär. Einmal lässt Gott durch seinen Propheten Zacharja sagen, es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Gottes Offenbarungen sind nicht immer begleitet von Sturm, Erdbeben oder Feuer. Das bezeugt schon der Prophet Jesaja, wenn er von Jesus spricht. Er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt, er wurde für uns bestraft und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie die Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud all unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Gott, der andere. Nicht immer offenbart sich Gott kraftvoll und spektakulär. Ich korrigiere mich. Meistens offenbart sich Gott nicht kraftvoll und spektakulär. Das war die Antwort, die Elia von Gott bekam. Ich bin auch dann nicht abwesend, wenn du mich und mein Handeln nicht wahrnimmst. Gott poltert nicht. Sehr geräuschlos ist er am Werk. Von Jeremias Gotthelf ist überliefert, Herr, unser Gott, du hast unzählige stille Wege, auf denen du möglich machst, was unmöglich scheint. Gestern war noch nichts sichtbar, heute nicht viel, aber morgen steht es vollendet da. Und nun erst gewahren wir rückblickend, wie du unmerklich schufst, was wir unter großem Lärm nicht zustande gebracht haben. Im Augenblick der Anfechtung ist uns Gott verborgen. Da tritt er nirgends in Erscheinung. Da können wir nicht begreifen, was er mit uns vorhat. Danach aber, wenn Gott seine Pläne ausgeführt hat, wird es uns offenbar und dann erkennen wir seinen guten wohlgefälligen und vollkommenen Willen. Wie Mose und wie Elia können wir immer nur die Rückseite Gottes sehen, das heißt nur nachträglich seine eigentlichen Absichten mit uns erkennen. Von dieser Art sind alle Werke Gottes. Sie werden, wenn überhaupt, erst verstanden, wenn sie erfüllt und vollendet sind. Gott der Verborgene, Gott der Gnädige, Gott der Andere, so offenbart er sich in seiner Passion für uns Menschen. Amen. Lieber Vater, du sagst uns in deinem Wort, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Und deshalb kommen wir mit unseren Bitten zu dir, weil du über Bitten und Verstehen geben willst. Wir klopfen bei dir an, weil du zugesagt hast, uns nicht abzuweisen. Und wir suchen unter deiner Geistesleitung nach Lösungen, nach Möglichkeiten in diesen schweren Zeiten, weil wir darauf vertrauen, was Paul Gerhard in einem seiner Lieder sagte: Er weiß viel tausend Weisen zu retten aus dem Tod. Lieber Vater, uns fehlen die Worte, wenn wir auf die Ereignisse der letzten Tage schauen. Wir fühlen uns ohnmächtig. Wir beten für das ukrainische Volk, das durch einen Angriffskrieg so viel Leid und Schmerz erfährt. Wir bitten um dein Erbarmen für die Flüchtenden, die Verzweifelten, die unbeschreibliche Not und Verwüstung. Wir bitten um dein Erbarmen für die ukrainischen und auch russischen Soldaten, denen dieser Krieg aufgezwungen wurde. Uns erreichen Bilder, auf denen wir Menschen in Russland sehen, die auf die Straße gehen und ihren Präsidenten bitten, den Krieg zu beenden. Ich bewundere ihren Mut, denn viele wurden verhaftet, stehen jetzt auf Listen, müssen mit Repressalien rechnen. Wie die Haftbedingungen sind, wissen wir nicht. Wir bitten um dein Erbarmen. Wir bitten dich, schenke vielen Bürgern Russlands den Mut aufzustehen und sich zum Frieden zu bekennen. Wir kennen weder die momentanen Machtverhältnisse der russischen Führungskräfte, noch wissen wir, wer die Anordnungen und Befehle des russischen Präsidenten für richtig und angemessen hält. In deinem Wort lesen wir: Des Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche. Er lenkt es, wohin er will. Darauf vertrauen wir und bitten dich, dass du das Herz des russischen Präsidenten und aller Führungskräfte zum Guten lenkst. Wir wollen uns mit unserer Angst und unseren Nöten bei dir, dem Verborgenen, Gnädigen und anderen bergen. Wir wollen darauf vertrauen, dass dir alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Wir sehnen uns nach dem Tag, wo du alle Tränen von unseren Augen abwischen wirst, wo weder Tod noch Leid, noch Geschrei noch Schmerz mehr sein wird, weil du alles neu machst. Und gemeinsam wollen wir beten: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, wie im geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr segne dich und er behüte dich.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Gott befohlen, auf Wiedersehen.